Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Auf einer griechischen Insel lebt eine Sekte, die sich dem Kult der Reinheit verschrieben hat. Und während die Erwachsenen sich den schönen Seiten des Gruppenlebens oberhalb hingeben, schuften im Untergrund dieser Insel Kindersklaven und produzieren eine heilige Seife. Das ist das Szenario, das Regisseur Nikias Chrysos in seinem Spielfilm A Pure Place entwirft. Zwei dieser Kindersklaven, das sind das Geschwisterpaar Irina und Paul. Irina wird eines Tages von dem Guru nach oben eingeladen und damit zerbricht etwas zwischen den beiden Weisen.
Er hat mich gefragt, ob ich nach oben kommen möchte.
Er will, dass ich in dem Stück mitspiele.
Aber du hast gesagt, wenn wir nach oben gehen, dann nur zusammen. Das hast du ihm doch hoffentlich gesagt.
Als er vor mir stand, da gab es keine Fragen mehr. Er hat mir keine Wahl gelassen. Er hat gesagt, das sei meine Aufgabe.
Wie kannst du das tun?
Weil ich es satt habe, hier unten zu sein.
Dann hau doch ab!
Ein Ausschnitt aus dem Spielfilm A Pure Place und der Regisseur des Films, Nikias Chrysos, sitzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Hallo.
Was war denn die Initialidee für A Pure Place? Wann begann dieser Film?
Der Film begann schon vor einigen Jahren, sogar vor meinem ersten Film Der Bunker, als ich mich mit meinem Co-Autor Lars Henning Jung auf eine Reise in die Welt der Sekten gemacht habe. Wir fanden das total faszinierend, herauszufinden, was Leute in so kultische Gemeinschaften zieht, was sie da suchen und auch, warum sich solche Gemeinschaften so oft ins Negative gewandt haben, bis hin zu Massenselbstmorden und Missbrauchsfällen. Und so haben wir angefangen zu recherchieren, haben uns verschiedene Gruppen angeschaut, Leute getroffen, die in religiösen oder spirituellen Gemeinschaften unterwegs sind, von Hare Krishnas bis Scientologen, Raelianern, das ist diese UFO-Sekte, haben wir alle möglichen Leute getroffen und uns dann entschieden, daraus eine Geschichte zu entwickeln.
Aber was treibt denn die Menschen in solche Sekten? Das ist ja auch so letztendlich der Kern des Films. Was haben Sie denn herausgefunden bei der Recherche?
Also so ein verbindendes Element war ein Gefühl von Gemeinschaft. Das war so was ganz Wichtiges, einfach gemeinsam etwas zu erleben, gemeinsam etwas zu unternehmen, zu singen. Es gibt ja ganz viele so rituelle Gesänge, Festivitäten, alles, was Menschen verbindet, also ganz viele positive Sachen. Ich war ein paar Tage auf der sogenannten Happiness Workshop der Raelianer. Da gab es zum Beispiel Lach-Yoga, Entspannungsübungen, Meditation. Und so. Also ganz viele Sachen sind erstmal positiv. Eine andere wichtige Sache ist, glaube ich, dass die Leute ja natürlich auf Sinnsuche sind und das Gefühl haben, da irgendwie Antworten zu finden auf die ganz großen existenziellen Fragen. Und das war ein Faktor. Und dann fand ich einfach spannend, dass diese Sekten ja sowas wie Mikrokosmen sind. Und ich hatte das Gefühl, das hat auch viel damit zu tun, sich sozusagen einfach in andere Identitäten in irgendeiner Form zu begeben. Abseits von der normalen Gesellschaft, durch Kostümierung, durch Feste, durch Musik. Und all diese Faktoren fand ich sehr spannend, auch um daraus einen Film zu entwickeln.
Jetzt müssen wir natürlich über die Sekte, über den Kult des Films sprechen. Der Titel A Pure Place verweist schon darauf, es ist ein Kult der Reinheit, der Sauberkeit. Wir befinden uns auf einer Insel irgendwo in Griechenland, während Kindersklaven eine Art Seife herstellen, quasi im Untergrund dieser Insel. Vergnügen sich die Erwachsenen im Kult der Reinheit oberhalb. Und dieser Kult existiert wie eine Sekte, die sich mit Sauberkeit beschäftigt. Ich finde diese Idee der Sauberkeit sehr interessant. Wie haben Sie das entwickelt? Was ist das für ein Kult?
Ja, genau. Also dieser Kult ist basiert sozusagen auf einer Mischung aus griechischen und deutschen Mythen. So. Deswegen haben wir die Geschichte auch in Griechenland angesiedelt. Und die Insel war da erstmal ein schönes Bild für die Isolation so einer Gemeinschaft. Was wir auch spannend fanden, waren Gemeinschaften, die etwas herstellen und verkaufen, die also so einen wirtschaftlichen Aspekt haben. Selbst Colonia Dignidad in Chile haben, glaube ich, Produkte auf dem Markt verkauft, Uriella, irgendwelche esoterischen Artikel und so. Und dass es so eine Erdung dieser Sekte gibt. Und die Seife als Kultobjekt fanden wir spannend, weil Reinheits- und Reinlichkeitswaschrituale in ganz vielen Gemeinschaften und Religionen vorgekommen sind. Und das hat so eine merkwürdige Verbindung irgendwie von inneren Zuständen und Äußerlichkeit. Also ich musste auch an so die deutschen Sekundärtugenden denken, wenn man immer sich gut gewaschen hat oder wenn man was Böses gesagt hat, dann muss man sich die mit Seife waschen und so. Und das haben wir so auf die Spitze getrieben. Und wie du schon gesagt hast, ist diese Gesellschaft so in Ober- und Unterwelt eingeteilt. Die Kinder schuften, werden als Dreck bezeichnet von der Oberwelt der Erwachsenen und müssen aber selbst das Kultobjekt herstellen, mit dem dann die Erwachsenen rein werden, um eines Tages so ins Paradies zu gelangen. Und das fand ich auch ein interessantes Bild. Also ich musste an so Sweatshops und auch so Menschen denken, die in iPhone-Fabriken die Handys herstellen, die sie sich selber nie leisten können, denen aber sozusagen immer versprochen wird, wenn man genug arbeitet, dann kann man es auch eines Tages schaffen, sich solche Luxusartikel zu leisten.
Man sieht jetzt natürlich einen Kult der Reinheit etwas anders, weil wir durch die Pandemie und die AHA-Regeln auch irgendwie getrimmt werden, uns sauber zu halten. Also uns wird ja auch erklärt, wie man richtig Hände waschen muss. Also der Blick verändert sich natürlich auch jetzt auf so eine gewisse Art von Konzeptionalisierung, die anders gedacht war, nicht wahr?
Genau, ja. Also das war natürlich, wir haben den Film vor Corona gedreht. Das hat uns dann eingeholt in gewisser Weise und hat das vielleicht nochmal auf eine andere Weise aktuell gemacht, dieses Bild von der Gemeinschaft, die sich so von dem Schmutz der Außenwelt, also in diesem Fall ist das dann die große Stadt Athen, die diese Sekte irgendwie als Welt des Schmutzes bezeichnet, von dem sie sich absondert, hat das eben nochmal auf eine andere Weise aktuell gemacht. Und auch als ich überlegt habe, naja, was haben die zum Beispiel, wie klatscht man in so einer Gesellschaft? Ja, wie gibt man Applaus? Und dann haben wir dieses Händereiben uns überlegt und auch da muss ich jetzt dran denken, wie oft man sich jetzt ständig fast kultisch die Hände nach dem Einsprühen der Hände reibt. Und genau, insofern ist das auf jeden Fall jetzt kein direkter Corona-Film, aber hat natürlich nochmal eine andere Zeitlichkeit vielleicht dadurch gewonnen.
Die Hauptfiguren sind ja zwei Kinder, zwei Geschwister, Irina und Paul sind Waisen, sie leben in dieser Gemeinschaft und mit der Zeit gehen beide unterschiedliche Wege, während Irina dann quasi in die Oberwelt eingeführt wird, bleibt Paul in der Unterwelt. Warum war ihnen wichtig, die zentrale Perspektive, die Sicht der Kinder einzunehmen? Sie hätten ja genauso gut die Erwachsenen oberhalb der Insel als Hauptfiguren etablieren können. Aber mir scheint es schon extrem zu sein, dass wir in diese Gemeinschaft durch die Kinder eingeführt werden und auch dort uns mit ihren Augen umsehen.
Genau, das war sozusagen dieser kindliche Blick. Ich habe auch immer an so Märchen, düstere Märchen gedacht, die Gebrüder Grimm, dann eben auch die griechischen Legenden. Und da fand ich diesen Kinderblick interessant und auch, weil Sekten natürlich die Familienbindung ersetzen durch ihre eigene. Und das konnte man gut an diesem Geschwisterpärchen ausspielen. Irina, die Ältere, wird nach oben eingeladen und ist eigentlich auch so in der Pubertät und hat sozusagen ein ganz anderes Erleben so als ihr kleiner Bruder, der sich plötzlich allein gelassen fühlt, eifersüchtig wird und deswegen auch diese Gruppe in Frage stellt. Und Kinder sind natürlich auch die verwundbarsten vielen Gemeinschaften. Auch hier wie Colonia Dignidad kam es ja dann auch zu Missbrauchsfällen von Kindern. Und darum haben wir sozusagen die Perspektive der Kinder ausgewählt.
Es ist aber kein Kinderfilm. Ich finde, das sollte man schon betonen. Umso intensiver stelle ich mir die Arbeit mit den Jungdarstellerinnen vor.
Ja, war es auch. Wir hatten ein langes Casting, hatten dann auch gerade in den Hauptrollen ein Mädchen, das so kurz über 18 war, auch wenn sie ein jüngeres Mädchen spielt. Also sie war gerade so an dieser Schwelle zwischen oder gerade erwachsen geworden. Das war auch wichtig, weil es natürlich auch Szenen gibt, die etwas unheimlich sind, wo sie auch dem Sektenführer nahe kommt. Und bei dem Jungen, der sehr zentral ist, hatten wir das Glück, das war Greta Bohacek, und bei dem Jungen hatten wir Claude Heinrich, ein sehr erfahrener, trotz seiner, ich glaube, er war damals 11 oder 12, seiner jungen Jahre, ein sehr erfahrener Schauspieler. Das war wirklich ganz erstaunlich, wie präzise er auch spielt. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann haben wir noch sowohl für die anderen Seifenkinder, wie ich sie nenne, griechische und deutsche Jungschauspieler gecastet.
Es ist ja so, dass auch das Thema Sexualität in dem Film immer zentraler wird mit einer Zeit. Und ich habe mich gefragt, Sex gilt ja häufig gerade im religiösen Kontext eher als Verunreinigung, als Unreinheit. Und dennoch ist es ja für Irina ganz bewusst etwas, wonach sie sucht. Und für ihren Bruder ist es etwas, was er sieht. Also auch die Unschuld, das Verlieren der Unschuld durch die Kinderaugen. Wie zentral war Ihnen dieses Thema der Sexualität, oben und unten letztendlich?
Ja, das hat immer mitgeschwungen, auch im Laufe der Entwicklung in unterschiedlicher Intensität. Wir haben uns dann dafür entschieden, dass es sozusagen immer mitschwingt, aber es jetzt nie zum richtigen oder sagen wir mal vollzogenen Missbrauch kommt. Weil wir diese, sag ich mal, ein bisschen auch Stereotypen vermeiden wollten, auch wenn das tatsächlich so die Geschichte gezeigt hat, dass es doch sehr viele Fälle gab, wo sich die Gus auch bei Otto Mühl oder so, der sich dann an die sehr Jungen irgendwie rangemacht hat und natürlich einfach, glaube ich, naja, aus dieser Machtposition, die irgendwann keine Grenzen mehr kennt, speist. So. Trotzdem schwingt das in allem mit. Natürlich auch haben die auch die Waschrituale, was erotisch aufgeladenes. Ich fand es aber interessanter, das jetzt nicht so explizit darzustellen, sondern eben mit dieser Körperlichkeit zu spielen. Und das schwingt natürlich auch mit. Es hat immer so was leicht Sexuelles, sleazy, so eine Sleaziness, wenn sie auch zu dem Guru kommt. Es wird aber nie so richtig ausgeführt und man weiß auch nicht so richtig, was jetzt die Sexualität dieses Gurus ist. Und das fand ich eigentlich spannend. Meiner Meinung nach hat es natürlich mit Reinigung zu tun. Es wird ja dann auch in der Backstory etwas angedeutet, dass es da so eine Art Traumatisierung durch den Vater, den deutschen Vater, dem Reinlichkeit schon sehr wichtig war, gab, wenn man dieser Erzählung von ihm trauen kann. Und natürlich ist es aber auch was bei ihr mitschwingt, weil sie natürlich in einem Alter ist, wo sie das auch entdecken will. Und das kann sie natürlich in der Welt dieser Kinder nicht mehr. Das ist dann auch Teil der Initiation, wenn sie nach oben kommt. Trotzdem ist das da, bleibt es da etwas Anrüchiges, was zumindest der Guru unterbindet, sobald sie da etwas mit einem der anderen Sektenmitglieder anfängt.
Sie haben ja auch sehr unterschiedliche Bilderwelten gefunden, gemeinsam mit ihrem Kameramann Yoshi Heimrath. Also mal ist es düster, dann ist es warm, milchig, also sehr griechische Inselhaft letztendlich. Was war die Idee für den Look von A Pure Place? Wie haben Sie den erarbeitet?
Yoshi kenne ich schon eine Weile. Wir hatten aber noch nie davor zusammen gearbeitet. Er hat ja so Filme gemacht wie Berlin Alexanderplatz, aber auch Die Beste aller Welten. Ein Film, der sehr nah aus der Geschichte eines Kindes erzählt, dessen Mutter drogensüchtig ist. Und diese Mischung aus diesen oft sehr stilisierten, klaren Bildern, die er hat, aber auch dann dieser Nähe zu den Kindern, die fand ich spannend, vor allem, weil wir immer viel mit verschiedenen Ebenen arbeiten wollten und ziemlich starken Kontrasten. Es gibt eben sozusagen die Außenwelt, die Stadt, die wir mit einer Handkamera fast so ein bisschen wie so ein Sozialdrama erzählen, recht nah an den Figuren. Dann gibt es die etwas stilisiertere Welt der Sekte, die sehr hell ist, rein, und die Welt der Kinder, die schmutzig ist, düster. Und dann gibt es die Welt des Theaters, die nochmal so eine eigene Ebene innerhalb dieser Gemeinschaft hat. Und dann nochmal eine Rückblende in Fuß, das ist der Guru in seine Vorgeschichte, die sich dann nochmal fast wie so ein 70er-Jahre-Film anfühlt. Und so haben wir angefangen, für diese verschiedenen Ebenen des Films so Konzepte und kleine Regeln aufzustellen und uns so einen Gesamtlook dann dadurch anzunähern.
Ein Blick in eine eigentümliche Sekte, A Pure Place heißt der Film. Der Regisseur war vorher unser Gast, Nikias Chrysos. Vielen Dank für den Besuch.
Vielen Dank für die Einladung.
A Pure Place läuft kommenden Donnerstag in den deutschen Kinos an.